RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Olaf Knapp. Ab heute können die SPD-Mitglieder per Online-Plattform über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Die SPD-Spitze hat vorab um Zustimmung geworben. Aus Hannover Anne-Kathrin Mellmann.
Auf einer sogenannten Dialogkonferenz in Hannover erntete Parteichef Lars Klingbeil großen Applaus für seinen Appell an das Verantwortungsgefühl der Genossen. Die SPD habe sich nie vor Verantwortung gedrückt und sollte diesen Weg weitergehen. Die Parteiführung verteidigte den Koalitionsvertrag und betonte Verhandlungserfolge, wie ein stabiles Rentenniveau und 15 Euro Mindestlohn. Die ablehnende Haltung der Jusos nehme sie ernst. Die SPD-Parteispitze wies mehrfach auf fehlende Alternativen zu einer schwarz-roten Koalition hin und warnte vor einem weiteren Erstarken der AfD.
Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen hat die Hamas eine Forderung Israels abgelehnt. Israel hat die Entwaffnung der islamistischen Miliz verlangt. Dazu sagte ein Hamas-Funktionär dem TV-Sender Al Jazeera, das sei völlig inakzeptabel. Die Gespräche über eine Waffenruhe finden unter Vermittlung von Ägypten, Katar und den USA statt. Ein strittiger Punkt ist, dass die Hamas den israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen fordert. Israel dagegen will dort eine dauerhafte Militärpräsenz aufrechterhalten. 2024 war das wärmste Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen und kein anderer Kontinent erwärmt sich so schnell. Das zeigt ein Bericht der Weltorganisation für Meteorologie und des EU-Klimadienstes Copernicus aus Genf, Katrin Hondl.
Auffallend waren 2024 Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropa. In Westeuropa war es auch wärmer als im Durchschnitt, aber bewölkter und feuchter. Die Menschen in Südosteuropa dagegen litten unter extrem langen Hitzewellen und gesundheitsgefährdendem Hitzestress. 2024 war auch eins der 10 niederschlagsreichsten Jahre in Europa seit 1950. Die Folge: massive Überschwemmungen. Fast ein Drittel der Flüsse in Europa überschritten laut dem Bericht mindestens die Hochwasserschwelle. 413.000 Menschen waren betroffen, mindestens 335 kamen ums Leben.
In Serbien ist es erneut zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Die von Studenten angeführten Demonstrationen richteten sich vor allem gegen die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender. Den Rundfunkanstalten wird vorgeworfen, über die Demonstrationen nicht zu berichten und die Protestwelle zu ignorieren. Seit dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad mit 16 Toten gehen die Menschen in Serbien gegen Misswirtschaft auf die Straßen. Das Wetter in Deutschland: am Tage wechselnd bewölkt, gebietsweise heitere Abschnitte, nur regional einige Schauer, Höchstwerte 16 bis maximal 24 Grad. Es ist 4:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Mit einer gefahrenen Information für den Kyffhäuserkreis in Thüringen. In Bad Frankenhausen kommt es aufgrund eines Heuballenbrandes zu starker Rauchentwicklung. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen und schalten Sie Klimaanlagen und Lüftungen aus. Ein Blick auf die Straßen: es gibt da nur zwei Meldungen. Die A3 Passau Richtung Linz ist zwischen Passau Süd und Pocking bis 6 Uhr noch gesperrt, also gut zwei Stunden. Die Umleitung führt über die U97. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Neukölln ist zwischen Hohenzollerndamm und Kreuz Schöneberg wegen Tunnelwartungsarbeiten noch voraussichtlich eine Stunde bis 5 Uhr gesperrt. Und die AWUS ist ab Hüttenweg stadteinwärts gesperrt. Ihnen eine gute und vor allem sichere Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg, ich bin Reza Wafa. Guten Morgen. Ja, die SPD-Mitglieder, die können jetzt über den Koalitionsvertrag abstimmen. Die 358.000 Mitglieder haben dafür 2 Wochen Zeit von heute an. Kurz danach, am 6. Mai, soll CDU-Chef Friedrich Merz zum neuen Kanzler gewählt werden. Der Zeitplan steht also, aber da ist noch eine Menge Sand im Getriebe bei Union und SPD. findet unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Der Koalitionsvertrag steht, aber so richtig aufeinander eingespielt wirken die Koalitionäre noch nicht. Besonders deutlich wurde das am Beispiel Einkommenssteuersenkung. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht wörtlich:
Wir werden die Einkommenssteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken.
Sicher sei das aber nicht, betonte der wohl nächste Kanzler Friedrich Merz in der ARD-Sendung Karin Mioska.
Das wollen wir erreichen, aber wir machen keine Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Und das ist etwas, was mich auch mit Lars Klingbeil verbindet. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können.
Was er damit meint: Die Einkommenssteuersenkung findet sich zwar im Koalitionsvertrag, aber im Koalitionsvertrag steht auch, dass alle Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Also egal, was im Vertrag so angekündigt wird, es klappt am Ende nur, wenn auch genügend Geld da ist. Nur Stunden bevor Parteichef Merz das Fragezeichen setzt, hatte sein Generalsekretär Carsten Linnemann ein Ausrufezeichen hinter die Einkommenssteuersenkung gepackt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Koalitionsvertrag eine Basis legt für Wachstum. Und dann werden wir auch in 2 Jahren entlasten können bei der Einkommensteuer. Ist für mich eines der wichtigsten Punkte, die wir haben, dass wir nicht belasten, sondern entlasten.
In der CDU heißt es beim Thema Einkommenssteuersenkung also: Kommt sicher, wenn man Linnemann fragt. Kommt, sofern das Geld da ist, wenn man Merz fragt. Und das Geld kommt in diesem Fall nicht aus den bereits beschlossenen Schulden in Höhe von 1 Billion Euro. Nein, die Wirtschaft muss wieder brummen, erklärt der noch und vielleicht auch weiterhin Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD.
Da ist die Schrittfolge wichtig. Es ist wichtig, dass wir jetzt die Wirtschaft in Gang bringen. Das machen wir, indem wir die Stromsteuer senken, dass wir wettbewerbsfähige Energiepreise haben und dass wir Anreize für privatwirtschaftliche Investitionen geben, sogenannte Superabschreibungen. Wenn die Wirtschaft dadurch in Gang geht, haben wir den Spielraum auch für Entlastung. Wir haben gesagt, nicht mit der Gießkanne, sondern für Menschen mit normalem und unteren Einkommen. Denn die müssen mehr Geld in der Tasche haben. Die haben wir unter der Inflation ja auch besonders gelitten.
Ein bisschen Sand im Getriebe gab es auch beim Thema Mindestlohn. Der Koalitionsvertrag verweist auf die dafür noch notwendige Arbeit der Mindestlohnkommission. Und dann steht da wörtlich:
Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar.
Das hat Lars Klingbeil von der SPD auch bestätigt.
Es gilt das, was im Text steht. Wir halten die 15 Euro für erreichbar. Also,
aber nur Stunden zuvor sagte Friedrich Merz im Interview mit der Bild:
Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben. Der Mindestlohn kann bei dieser Höhe zum 01.01.2026 oder 27 liegen. Aber das bleibt die Aufgabe der Mindestlohnkommission, das in eigener Autonomie auch festzulegen.
Fazit: Scheinbar keine unüberbrückbaren Differenzen. Über allem schwebt halt die Kassenlage. Und zum besseren Einspielen haben Union und SPD ja jetzt regulär 4 Jahre Zeit.
Vorausgesetzt, die SPD-Mitglieder stimmen dem Koalitionsvertrag in dem Online-Voting zu. Das ist nicht unbedingt ein Selbstläufer, denn der Widerstand gegen den Koalitionsvertrag wächst. Jetzt hat sich der Bundesverband der SPD-Jugendorganisation gegen ein schwarz-rotes Bündnis ausgesprochen. Vorher hatten schon viele Juso-Landesverbände angekündigt, mit Nein zu stimmen. So auch der Landesverband in Schleswig-Holstein. Für die dortige Vorsitzende Imke Grützmann ist der Vertrag in Teilen nicht tragbar. Meine Kollegin Nina Zimmermann vom Norddeutschen Rundfunk hat sie gefragt, was genau nicht annehmbar ist.
Wir haben im Nachhinein zu dem Sondierungspapier, das rauskam, als Jusos rote Linien für uns formuliert, von denen auch namentlich die Zweiklassenstaatsbürgerschaft zum Beispiel wieder rausgefallen ist, die ja angekündigt wurde. Allerdings gibt es natürlich trotzdem noch Punkte, die wir sehr, sehr kritisch sehen. Das ist zum Beispiel die Abschaffung des 8-Stunden-Tags, die Gewerkschaften hart erkämpft haben. Die Rückkehr zum Hartz-IV-System mit dem Vermittlungsvorrang und den geplanten Vollsanktionen, die wir für nicht tragbar halten. Und natürlich im Bereich Migration und Asyl die geplante Rückführungsoffensive, das Ende von freiwilligen Aufnahmeprogrammen, die de facto eine Zusammenarbeit mit der Taliban zum Beispiel nach sich ziehen würden. Und das halten wir einfach nicht für tragbar.
Also klare rote Linien vorher schon definiert, an die jetzt rangefahren wurde. Wollen Sie mit dieser Ablehnung des Vertrages ein politisches Signal setzen? Oder ist es wirklich Ihr Ziel mit den Jusos, diese Koalition dann auch tatsächlich zu verhindern?
Also um eine Verhinderung der Koalition geht es nicht. Was mit dem Nein auf jeden Fall aber deutlich werden soll, ist, dass Nachverhandlungen nicht nur möglich sind, sondern auch nötig sind. Weil wir denken, dass mit der Zukunftsvision, die in diesem Koalitionsvertrag beschrieben wird oder eben nicht beschrieben wird, ehrlicherweise, einfach keine Politik für die nächsten 4 Jahre gemacht werden kann, die die Fragen unserer Zeit beantwortet.
Was befürchten Sie denn auch für Ihre Partei, für die SPD, wenn die SPD so in eine Koalition mit der Union geht, jetzt nicht noch mal groß nachverhandeln kann, mit unter 17% vielleicht ja auch nicht der Taktgeber sein kann? Was befürchten Sie unter diesen Vorzeichen für Ihre Partei?
Das ist natürlich immer so ein Blick in die Glaskugel, aber es sind natürlich zentrale Themen der Sozialdemokratie, die in den Verhandlungen unter die Räder gekommen sind. Und das ist natürlich ein Problem der Glaubwürdigkeit für uns, aber eben auch der Grundhaltung unserer Partei, die mit den einigen dieser Punkte, die da verhandelt wurden, widersprechen.
Wobei man ja sagen muss, dass die SPD die Wahlverliererin war und diese Inhalte anscheinend nicht zu mehr Stimmen geführt haben.
Also es ging ja in den Kanzlerduellen zum Beispiel sehr viel um ein Thema, und das war das Thema Migration und Asyl. Viele andere Themen wurden da wenig bis gar nicht bespielt und besprochen, auf die meiner Meinung nach die SPD auf jeden Fall eine sehr gute Antwort gehabt hätte, die eben auch den, das klingt immer so plump, aber den kleinen Menschen deutliche Erleichterungen gebracht hätten. Was ja auch der Koalitionsvertrag jetzt gerade relativ klar benannt hat, ist, dass alles, was da drin steht, unter Finanzierungsvorbehalt steht. Mhm. Und die Instrumente, wie man all das, was man politisch machen müsste, ausfinanzieren könnte, die gibt es ja, aber die werden halt nicht angefasst.
Ja, das wurde ein bisschen vertagt, alles, was da noch an Konfliktpotenzial in der Luft schwebt. Sie sagen ja, wir haben ein Interesse daran, dass von dem Laden unserer SPD noch etwas übrig bleibt. Jetzt haben Sie mit den Jusos auch die Parteispitze im Blick, aktuell Lars Klingbeil und Saskia Esken. Sie fordern aber eine umfassende Erneuerung. Sollen die beiden jetzt den Weg freimachen?
Also im Sommer gibt es ja einen Bundesparteitag, und wir haben uns deutlich dafür ausgesprochen, dass es eine umfassende Erneuerung braucht, dass es eben nicht in Ordnung ist, dass quasi während Wahlkreise am Wahlabend noch ausgezählt wurden, Lars Klingbeil schon direkt nach dem Fraktionsvorsitz greift. Und wir sehen da ganz klar die Notwendigkeit eines basisdemokratischen Prozesses, wie auch schon im Vorhinein zur Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Wir denken, das wäre jetzt das, was die Partei braucht, um sich einfach glaubwürdig neu aufzustellen.
Sollen die beiden auch den Weg freimachen, auch wenn sie in der Regierung sitzen sollten, also im Kabinett als Minister, Ministerin? Saskia Esken scheint das ja immer noch anzustreben. Das könnte ja durchaus eine große politische Beschädigung sein von den beiden.
Wir haben uns auch dafür ausgesprochen, dass es auf Bundesebene eine Trennung von Ministerinnenposten, Fraktionsvorsitz und Parteivorsitz geben sollte, also auf jeden Fall.
Sagt die Juso-Vorsitzende des Landesverbandes Schleswig-Holstein, Imke Grützmann. Sie hören die ARD-Infonacht. Ich denke, es war schrecklich. Mit diesen Worten hat US-Präsident Trump auf den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy reagiert. Dabei wurden 35 Menschen getötet und mehr als 100 weitere verletzt. Trump sagt weiter, ihm sei gesagt worden, Russland habe einen Fehler gemacht. Soweit die Reaktion aus den USA. In Europa wertet man die Attacke als eindeutiges Kriegsverbrechen. Und was sagen die Russen zu dem Angriff? Dazu unsere Korrespondentin Stefanie Markert.
Die Lesart in Moskau ist eine andere. Russische Iskander-Raketen seien vielmehr auf das Treffen des Kommandostabs der Truppe Seversk in Sumy abgefeuert worden, so das russische Verteidigungsministerium. Bei dem gezielten Angriff seien über 60 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte ums Leben gekommen. Kreml-Sprecher Peskow. Ich kann Sie nur an die wiederholten Aussagen unseres Präsidenten und unserer Militärvertreter erinnern, wonach unsere Streitkräfte ausschließlich militärische und quasi militärische Ziele angreifen. Von den getöteten Besuchern einer Palmsonntagsmesse in einem zivilen Bus und einem zerstörten Universitätsgebäude keine Rede. Nur dies Kiew würde eben die ukrainische Bevölkerung als menschlichen Schutzschild benutzen, denn man habe im Zentrum dieser dicht besiedelten Stadt eine Veranstaltung mit Militärs abgehalten. Russlands Außenminister Lavrov. Wir haben Fakten darüber, wer sich in der getroffenen Anlage in Sumy aufgehalten hat. Es gab ein weiteres Treffen ukrainischer Militärführer mit ihren westlichen Kollegen, die sich entweder als Söldner oder jemand anderes ausgaben. Dort sind Militärangehörige aus NATO-Staaten stationiert. Alle wissen, dass die die direkte Kontrolle ausüben. Zum vollständigen Bild gehört auch, was ein ukrainischer Lokalpolitiker auf Telegram schreibt. Er klagt den Militärchef seiner Region an, Soldaten der 117. Brigade der Territorialverteidigung zu einer Auszeichnung in Sumy versammelt zu haben, und fordert deshalb seinen Rücktritt. Das Treffen, ein souveränes Recht der Ukraine auf ihrem Territorium. Für Russland aber der Vorwand für den Raketenangriff, ohne Rücksicht auf zivile Opfer.
Die Zeit, es ist 4.14 Uhr. Wir werfen mal einen Blick auf das Wetter. Starten wir mal mit den aktuellen Temperaturen. Berlin 14 Grad, Bremen 10 Grad, Frankfurt 12, Dresden 15, Hamburg 11 Grad, Köln 10, Leipzig 12 und Stuttgart auch 12 Grad. Im Laufe des Tages ist es heute im Norden anfangs noch teils sonnig, ansonsten eher überall bewölkt und am Vormittag breiten sich vom Südwesten Schauer aus, die sich dann nachmittags auf den Westen und Nordwesten ausbreiten. Dann gibt es örtlich auch Gewitter, vor allem im Westen einzelne kräftige Gewitter. Dazu könnte es dann auch Starkregen geben. Die Höchstwerte liegen tagsüber bei 17 Grad in Flensburg bis 24 Grad im Raum München. Am Mittwoch ist es fast überall bewölkt. Dazu gibt es immer wieder Regen, abgesehen von der Osthälfte. Da ist es freundlicher, teils scheint die Sonne. Regen gibt es hier nur vereinzelt bei 14 bis dann 27 Grad.
Die ARD-Infonacht.
Das ist eine düstere Prognose für die Renten- und Krankenkassenbeiträge. Experten vermuten nämlich, der Koalitionsvertrag von Union und SPD könnte höhere Beiträge für Rente und Krankenkasse bedeuten. Was wiederum für weniger Geld im Portemonnaie von uns allen sorgt. Das ist ja nichts Neues, dass die Krankenkassen davor warnen, dass ihre Kosten steigen und dass sie dann diese gestiegenen Kosten an die Kunden weitergeben müssen. Aber wie kann man diese Spirale der Preiserhöhung mal durchbrechen? Wäre es mal vielleicht eine Lösung, statt vieler Krankenkassen nur eine einzige zu haben? Einige Länder machen das ja schon so. Juliane Neubauer hat sich mit der Frage beschäftigt.
Vor knapp 150 Jahren gab es in vielen Orten oder Betrieben eigene kleine Krankenkassen. Zu Spitzenzeiten gab es fast 6.000. Über die Jahrzehnte fusionierten immer mehr Kassen, um wirtschaftlicher und effektiver arbeiten zu können. Kurz nach der Wende waren es noch 1.200. 2015 waren nur noch ein Zehntel davon auf dem Markt. Und die Anzahl sinkt noch weiter, erklärt Florian Lanz vom Verband der gesetzlichen Krankenkassen GKV.
In den letzten 10 Jahren ist die Anzahl der Krankenkassen um 25% zurückgegangen. Wir sind jetzt bei 94 Krankenkassen. Zum Jahreswechsel gab es schon wieder einen Rückgang. Ich glaube nicht, dass man eine optimale Anzahl an Krankenkassen festlegen sollte.
Auch wenn das Leistungsspektrum gesetzlicher Krankenkassen größtenteils identisch ist, sei es für die 75 Millionen Versicherten in Deutschland trotzdem ein Vorteil, dass ein Wettbewerb zwischen den Kassen existiere. So müssten die Institutionen ihre Effizienz und ihren Service immer wieder weiterentwickeln, sagt Lanz.
Entscheidend ist doch, dass wir ein System haben, wo jede Versicherte und jeder Versicherte sagen kann, diese Krankenkasse gefällt mir nicht. Ich wechsle in eine andere Krankenkasse. Und dass es eine echte Wahlmöglichkeit gibt.
Durch eine Vereinheitlichung der gesetzlichen Krankenkassen, wie es zum Beispiel in Dänemark oder Österreich organisiert ist, würden nur geringe Einsparungen erreicht, weiß Gesundheitsökonom Hartmut Reiners.
Also die Verwaltungskosten würden sich durch eine, sagen wir mal, Einheitsversicherung im Promillebereich verändern, weil die ganzen Aufgaben, die bleiben ja die gleichen. Man würde Vorstandsetagen und einige Leitungspositionen einsparen, aber die ganzen Abrechnungsaufgaben und so weiter, die bleiben ja und dafür müssen auch Beschäftigte her.
Bisher habe man durch Fusionen kaum Personalkosten einsparen können, erklärt Reiners. Eine Erhebung im Auftrag der Ärztezeitung zeigt, dass die Vorstandsgehälter mit rund 25 Millionen Euro pro Jahr zu Buche schlagen. Klingt viel, das sind aber gerade mal 0,09% der Gesamtausgaben. Das Bild der Krankenkasse als träges Verwaltungsorgan würde den Kassen nicht gerecht, findet Florian Lanz vom GKV.
Wenn alle im Gesundheitswesen so flexibel wären, was eigene Veränderungen anbelangt, wie die gesetzlichen Krankenkassen, ich denke nur an die Krankenhäuser beispielsweise, und wenn alle so sehr auf Effizienz getrimmt wären wie die gesetzlichen Krankenkassen, dann hätten wir viele Probleme im Gesundheitswesen mit Sicherheit nicht.
Lanz hofft darauf, dass die Hauptakteure des Gesundheitssystems, also Fachärztinnen und Ärzte, Krankenhausbetreiber, die Apothekenbranche und die Krankenkassen, mehr aufeinander zugehen. Er kritisiert, dass zu oft die Interessen der Branchenvertreter und nicht die Gesundheit der Patientinnen und Patienten im Fokus stehe.
Nur noch ein paar Wochen ist die jetzige Regierung aus SPD und Grünen an der Macht. Und diese Wochen nutzt sie, um schutzbedürftige Menschen aus Afghanistan in Deutschland aufzunehmen. Das sei schon so geplant gewesen. Die Aufnahme dieser Menschen ist aber genau das, was die Union als möglicher künftiger Partner der SPD nicht will. Über die Reaktion Dietrich Karmeurer.
Empörung bei der Union. Kurz vor dem geplanten Regierungswechsel sollen offenbar noch weitere gefährdete Afghaninnen und Afghanen nach Deutschland gebracht werden. Scharf kritisiert das etwa Sachsens Innenminister Armin Schuster. Der CDU-Politiker nennt das, Zitat, wirklich infam und vollkommen verbohrt. Schuster steht mit seiner Kritik nicht allein. Bei Welt TV wettert CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Ich habe gesehen, dass Flieger nach Deutschland kommen. Zum Teil nicht sicherheitsüberprüft. Das geht gar nicht.
Ein Vorwurf, den die geschäftsführende Bundesregierung zurückweist. Alle Afghaninnen und Afghanen würden vor einer Aufnahme in Deutschland streng überprüft werden.
Sicherheit hat dabei oberste Priorität,
sagt die Sprecherin des Bundesinnenministeriums Sonja Kock und erläutert, wie die Überprüfung, die in Pakistan stattfindet, abläuft.
Es finden vor Ort unter anderem detaillierte Sicherheitsbefragungen statt. Es werden Papiere überprüft und es werden Erkenntnisse, die den Sicherheitsbehörden in Deutschland vorliegen. Denen wird es abgeglichen.
Kock erklärt weiter.
Die Überprüfungen dienen dazu, Personen von einer Aufnahme und Einreise nach Deutschland auszuschließen, bei denen Sicherheitsbedenken bestehen oder sonstige Ausschlussgründe vorliegen.
Deutschland hatte nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan 2021 ein Bundesaufnahmeprogramm gestartet, um besonders gefährdeten Menschen zu helfen. Annelie Titel, die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, sagt, dabei geht es nicht nur um frühere Ortskräfte der Bundeswehr und ihre Familien, sondern zum Beispiel auch um Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten.
Also die Menschenrechtssituation in Afghanistan hat sich seit der Machtübernahme des de facto Regimes der Taliban deutlich verschlechtert und es geht auch immer weiter bergab. Die systematische Diskriminierung und Unterdrückung hat Afghanistan zu einem der weltweit gefährlichsten Orte für Frauen und Mädchen werden lassen und Kritikerinnen und Kritiker der Taliban sind starker Repression ausgesetzt.
Aktuell warten rund 2600 Afghaninnen und Afghanen auf ihre Ausreise. Neue Aufnahmezusagen werden derzeit nicht erteilt, sagt die Sprecherin. Doch die bereits erteilten Zusagen seien verbindlich. CDU, CSU und SPD hatten im Zuge ihrer Koalitionsgespräche vereinbart, künftig freiwillige Aufnahmeprogramme zu beenden.
Das Geld sitzt ja bekanntlich nicht locker. Gerade im Moment wird überall gespart. In Brandenburg will die Landesregierung unter anderem bei den Kitas sparen, vor allem bei der Kita-Betreuung. Brandenburgs Wohlfahrtsverbände machen jetzt aber mobil gegen die geplanten Kürzungen. Nico Hecht dazu.
Die Wohlfahrtsverbände in Brandenburg warnen auf Plakaten. Da kannst du nicht sparen. Gemeint sind die Kitas in Brandenburg, ein Bereich, auf den gerade Eltern seit Jahren schon mit Sorgen gucken, weil sie ihre Kinder oft nicht so betreut sehen, wie es sein sollte, sagt Katharina Quaiser, Elternvertreterin in Potsdam.
Weil eben Qualitätsentwicklung auf der Stelle tritt, weil eben Fachkräfte überhaupt gar keine Kraft mehr haben. Ja? Eine Belastungsstufe, die auf keine Kurhaut geht.
Entlastung sollte eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels bringen. Statt bisher 4,25 Kinder sollte ein Erzieher ab August 4 Kinder betreuen müssen. Doch das hat die Landesregierung nun wieder gekippt. Der Ärger darüber schon wieder diskutieren zu müssen, nach den vielen Protesten schon letztes Jahr, ist Elternvertreterin Quaiser anzuhören. Denn eigentlich war man sich mit der letzten Landesregierung doch längst einig, dass Entlastungen dringend nötig seien.
Wie kann denn jemand, ein erwachsener Mensch, Kinder gut versorgen, wenn er selbst nicht gut versorgt ist? Das ist auch jedes Mal genau dieses Thema, dass wir den Beruf attraktiver machen müssen und dass das einfach ein Ort ist, wo man gerne arbeitet und nicht kaputt geht.
Doch darüber hinaus soll noch weiter gespart werden. Künftig soll Betreuung nur noch bis 8 Stunden finanziert werden. Für viele Eltern sicher ein Problem. Denn laut Landesamt für Statistik wurden 2024 mehr als 2/3 der Kita-Kinder mehr als 8 Stunden täglich betreut. Ohne Finanzierung könne so eine Betreuung aber nicht mehr angeboten werden, so Angela Schwers vom AWO-Vorstand.
Das heißt natürlich, wenn ich nicht 40 Stunden arbeiten kann, dann gehe ich in den Teilzeitjob. Und Teilzeitjobs sind für die Rente sehr schädlich.
Und sie bedeuten auch deutlich weniger im Portemonnaie. Außerdem stünden die Fachkräfte ihren Firmen auch deutlich weniger Stunden zur Verfügung, beklagen die Unternehmensverbände. Unterm Strich, fasst Jens-Uwe Scharf von der Caritas zusammen, würden solche Sparpläne eine ganz kurzsichtige Familienpolitik bedeuten.
Ohne Kindertagesstätten, das klang ja hier schon an, Schulen, Kinderärzten, ist es schwer, die hohe Beschäftigungsquote von Eltern im Land zu halten, die nötigen Fachkräfte zu binden und Familien letztlich ein gutes Zuhause hier im Land Brandenburg zu geben.
Die Wohlfahrtsverbände starten deswegen nun eine Kampagne, die in ganz Brandenburg darauf hinweisen soll, wo Kitas oder andere soziale Einrichtungen von den Sparplänen bedroht sind. Verbunden mit der Forderung, die Streichpläne zurückzunehmen.
Brandenburgs Wohlfahrtsverbände machen mobil. Nico Hecht war das.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Tom Gerntke. 11 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Kölner Haie im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft standen. 2014 war das. In diesem Jahr aber ist es mal wieder soweit, denn die Kölner gewannen Spiel 6 in der Serie Best of 7 gegen Ingolstadt und das nach einem wahren Krimi-Burkatupe.
9 Minuten und 4 Sekunden waren gespielt in der pickepackevollen Kölner Arena. In der Verlängerung 2:2 stand es nach 60 Minuten. Dann erwischte Justin Schütz die Scheibe in der neutralen Zone, ging auf und davon, war nicht mehr zu halten und endlich hatte er auch einmal die Ruhe und die Präzision, so einen Tempogegenstoß unterzubringen, der Nationalspieler schoss hinein ins Tor, ins Glück. Köln steht zum ersten Mal seit 11 Jahren wieder im Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft, hatte an diesem Abend viele Probleme zu überwinden, einen 0:2 Rückstand aufzuholen. All das ist gelungen vor 18.600 Zuschauern in der ausverkauften Arena. Und nun also kommt es zur Finalserie zwischen den Eisbären aus Berlin und den Haien aus Köln.
In der Frauenbundesliga scheint die Meisterschaftsfrage ja seit dem vergangenen Wochenende bereits geklärt zu sein. Der Titelverteidiger Bayern München liegt 8 Punkte vor dem ersten Verfolger, dem VfL Wolfsburg, und das 3 Spieltage vor Ende. Spannend wird es also vor allem im Kampf ums internationale Geschäft. Wolfsburg, Frankfurt und auch Leverkusen mischen da oben mit. Zum Abschluss des 19. Spieltags aber gab es für Bayer nur in An- und Abführung ein 1:1 im Rhein-Derby gegen Köln. Ina Kast, was bedeutet dieses Ergebnis denn nun für die Tabelle?
Das bedeutet, dass Wolfsburg jetzt die besten Chancen hat, den begehrten 2. Tabellenplatz bis zum Saisonende zu verteidigen. Dieser Platz berechtigt ja zur direkten Champions League Teilnahme. Er wäre für die VfL-Frauen wahnsinnig wichtig, denn die Saison werden sie ja zum ersten Mal seit 2012 ohne Titel abschließen. Allerdings ist das Rennen um Rang 2 total eng. Die Frankfurterinnen auf Platz 3 liegen nur einen Punkt hinter Wolfsburg und sie haben die bessere Tordifferenz. Für Leverkusen wird es wahnsinnig schwierig, nach dem Remis gegen Köln zumindest Platz 3 und damit die Champions-League-Qualifikation zu erreichen. Der Abstand beträgt nun schon 4 Punkte. Bei nur noch 3 Spieltagen lohnt sich ja auch immer der Blick aufs Restprogramm und da sticht mir besonders der letzte Spieltag ins Auge. Wolfsburg muss dann noch gegen Leverkusen spielen und so einen Brocken hat Frankfurt beim Restprogramm nicht mehr.
Glitzer, Glanz und Glamour, das war in den vergangenen Tagen angesagt und zwar in den USA beim Golf Masters in Augusta. Auf den berühmten Grüns an der Magnolia Lane triumphierte am Ende Rory McIlroy und machte damit seinen Karriere-Grand Slam perfekt. Christoph Prössel mit den Reaktionen aus McIlroys Heimat Nordirland.
Die frühe Sperrstunde konnte die Party nicht verhindern. Im nordirischen Hollywood harrten die Fans aus, um dann den Sieg des Nordiren zu feiern. Kein Bier mehr nach 22 Uhr, doch Geschichte schrieb Rory McIlroy erst gut 2 Stunden später mit seinem Sieg. Die Freude war trotzdem riesengroß in seinem Heimatclub in der Nähe von Belfast. Ich war runter mit den Nerven, sagte Ruth Watt, die hier die Frauenmannschaft führt, und besser kann man das Spiel wohl nicht zusammenfassen. Sie sei enorm stolz, sagte Watt. In den britischen Zeitungen ist Rory McIlroy die große Sportgeschichte. Er ging durch die Hölle und steht nun ganz oben, schreibt der Daily Telegraph. 11 Jahre musste McIlroy auf diesen Moment warten. 11 Jahre hatte er keinen großen Titel mehr gewonnen. Zeit für Emotionen.
The one thing I would say to my daughter Poppy that's sitting over there, never give up on your dreams. Never ever give up on your dreams.
Das sei die Nachricht an seine kleine Tochter Poppy. Gib deine Träume niemals auf, sagte Rory McIlroy nach dem Sieg. Er ist der erste Europäer, dem der Traum vom Karriere-Grand Slam erfüllt wird, alle vier wichtigen Turniere gewonnen zu haben.
Ja, und neben dem Eintrag in die Geschichtsbücher des Golfsports gab es auch noch ein wenig Geld obendrauf, umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro.
Und das war der Sport mit Tom Gerntke.
Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Olaf Knapp. Die SPD lässt von heute an ihre Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. Zuvor warb die Parteispitze in Hannover dafür, das Papier anzunehmen. Aus der Nachrichtenredaktion Torben Müller.
Es stehe verdammt viel auf dem Spiel, sagte SPD-Chef Klingbeil bei der Diskussionsrunde in Hannover. Der russische Angriff auf die Ukraine, die Zollpolitik der USA und im Inland die AfD bedrohten Wohlstand und Frieden, warnte er. Deshalb sei es wichtig, für den ausgehandelten Vertrag zu stimmen und eine stabile Regierung in Deutschland zu bilden. Vor allem die Partei Linke ist unzufrieden mit dem Papier und kritisiert besonders die Vereinbarungen zu Migration und Sozialpolitik. Bis einschließlich 29. April können die Mitglieder ihr Votum abgeben.
In der Debatte um Taurus-Marschflugkörper rechnet Unionsfraktionsvize Wadefuhl mit einer Entscheidung gemeinsam mit der SPD. Den Zeitungen der Mediengruppe Bayern sagte er, der designierte Kanzler Merz wolle den Taurus auch als Hebel einsetzen, damit Russland seine Politik gegenüber der Ukraine ändere. Das sei ein wichtiges Signal und da werde man mit der SPD zu einer gemeinsamen Position kommen. Merz hatte am Sonntag eine Taurus-Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt. Das Parlament in Ungarn hat eine Verfassungsänderung beschlossen, die Rechte von Minderheiten einschränkt. Künftig kann ein Mensch nur als Mann oder als Frau definiert werden. Nonbinäre Menschen werden nicht als solche anerkannt. 140 Parlamentarier stimmten für die Änderung, die das Regierungslager um Ministerpräsident Orbán eingebracht hatte. Es gab 21 Gegenstimmen. Vor dem Parlamentsgebäude in Budapest demonstrierten Anhänger der Opposition gegen die Regelung. Im Prozess um die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette werden heute erstmals Zeugen vernommen. Vor dem Landgericht Verden soll unter anderem der Fahrer eines Geldtransporters aussagen. Aus der Nachrichtenredaktion Birgit Bröcheler.
Der Fahrer ist Nebenkläger in dem Verfahren gegen Klette. Im Juni 2015 war er mit einem zweiten Sicherheitsmitarbeiter in einem Geldtransporter nahe Bremen unterwegs, als der Wagen vor einem Supermarkt von einem Fahrzeug blockiert wurde. Darin die drei ehemaligen RAF-Terroristen Daniela Klette, Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub. Die beiden Fahrer des Geldtransporters werden von Klette mit Maschinengewehr und Panzerfaust bedroht. Schließlich fällt ein Schuss, abgefeuert von Klettes Kompagnon Garweg. Die Staatsanwaltschaft wirft Klette schweren Raub, unerlaubten Waffenbesitz und versuchten Mord vor.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage wechselnd bewölkt. Gebietsweise heitere Abschnitte, nur regional Schauer. Höchstwerte 16 bis 24 Grad. Und morgen dann im Westen Schauer, Richtung Osten freundlicher, bei 12 bis maximal 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Es gibt eine Gefahreninfo für den Landkreis Limburg-Weilburg. Durch einen Brand in Hadamar, Niederweiher, kommt es zu einer Geruchsbelästigung. Bitte lassen Sie deswegen Türen und Fenster geschlossen. Dann die A100 Stadtring Berlin Richtung Neukölln ist zwischen Hohenzollern-Damm und Kreuz-Schöneberg wegen Tunnelwartungsarbeiten voraussichtlich noch etwa eine halbe Stunde bis 5 Uhr gesperrt. Und die AWUS ist ab Hüttenweg stadteinwärts gesperrt. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Reza Wafer, guten Morgen. Wird sich die nächste Bundesregierung ausreichend für den Klimaschutz einsetzen? Umweltverbände fürchten, Eher nicht. Sie gehen nach eigenen Angaben beim Blick in den rot-schwarzen Koalitionsvertrag von Rückschritten beim Klimaschutz aus. Es gäbe erhebliche Zweifel, ob die Bekenntnisse von Union und SPD zum Klimaschutz ernst gemeint seien, zum Beispiel beim Heizungsgesetz. Das sieht für neue Heizungsanlagen unter anderem 65% an erneuerbaren Energien vor, im Moment. Aber genau das, was die Ampel erst eingeführt hatte, wollen Union und SPD wieder ändern. Wie das künftige Gesetz aussehen soll, dazu Uta Georgi.
Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen. Das neue GEG machen wir technologieoffener, flexibler und einfacher. So lautet der Absatz im Koalitionsvertrag. Doch was genau jetzt kommt, bleibe unklar, kritisiert Florian Munder vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Aus Sicht der Verbraucher ist das leider relativ viel Unsicherheit, weil es halt eben nicht genau drin steht, was sie eigentlich machen wollen. Das heißt, man weiß nicht genau, ob sie den Paragraphen 71 komplett abschaffen wollen, ob sie da nur Veränderungen machen wollen. Das ist leider alles unklar. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher, die wollen ja auch einfach Planungssicherheit haben.
Offen bleibe damit auch, so Munder, wie die neue Bundesregierung beim Thema Heizen Klimaneutralität erreichen wolle, was ja gesetzlich erklärte das Ziel sei. CDU-Chef Friedrich Merz ließ diesbezüglich durchblicken, dass die Bürger durch höhere Gas- und Ölpreise dazu bewegt werden könnten, auf umweltfreundlichere Alternativen wie zum Beispiel Wärmepumpen umzusteigen. Das sei der völlig falsche Weg, kritisiert Verena Öhrenbass, die Bundesgeschäftsführerin vom Verband Wohneigentum.
Gerade die Eigentümerinnen, die es sich nicht leisten können, eine neue Heizung einzubauen, die werden nachher natürlich von den steigenden Preisen dann darunter leiden. Und das ist natürlich ein großes Problem und in die Richtung sollte die neue Regierung auf keinen Fall gehen. Was wir uns erwarten, ist, dass man anhand der Bedürfnisse der Eigentümerinnen und Eigentümer und was ja auch Mieterinnen und Mieter betrifft am Ende, dass man daran orientiert, das Gebäudeenergiegesetz flexibler und anpassungsgerechter gestaltet.
Gut sei, so Öhrenbass, dass die Heizungsförderung laut Koalitionsplänen bestehen bleibe, denn es gäbe viele Eigentümer, die sich eine neue Heizung ohne Fördermittel nicht leisten könnten. Die Heizungsindustrie selbst begrüßt die Koalitionspläne. Markus Staud, Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie, sieht positiv,
dass es wieder mehr eine Orientierung und Hilfe gibt dem Verbraucher und weniger, dass er das Gefühl hat, ihm wird irgendwas aufoktroyiert oder er wird sogar zu irgendwas gezwungen vom Gesetzgeber. Da ist die große Hoffnung, dass wir da wieder wegkommen, dass die Verbraucher wieder die Regelungen zum Heizen als Hilfe und Orientierung sehen und sich dann auf Basis ihrer Gegebenheiten vor Ort und ihre finanziellen Möglichkeiten für das Heizsystem ihrer Wahl entscheiden.
Unabhängig davon, wann die Pläne im Koalitionsvertrag zum Tragen kommen, wer neu baut oder an seiner Heizung etwas ändern will bzw. muss, dem rät Florian Munder vom Verbraucherzentrale Bundesverband, zunächst einen Energieberater aufzusuchen.
Die helfen einem, da eben auch die richtigen Schritte zu planen und auch die richtige Reihenfolge zu planen. Und das ist auf jeden Fall das Erste, was wir den Leuten raten würden. Nehmen Sie eine unabhängige Energieberatung wahr. Da gibt es auch von den Verbraucherzentralen so eine Einstiegsberatung. Der individuelle Sanierungsfahrplan wird auch öffentlich gefördert. Also das ist einfach das Wichtigste, um erstmal das Wissen zu bekommen, was ist der Zustand meines Hauses, was kann ich erreichen und was gibt es für unterschiedliche Optionen.
Dies sei der beste Weg, so Munder, um auch zu verhindern, dass man als Hauseigentümer in irgendwelche Kostenfallen hineintappe.
Wirtschaft.
Zölle rauf, Zölle runter, Ausnahmen hier, Verschärfung da. Die Zollpolitik von Donald Trump bleibt unberechenbar. Gerade erst hatte der US-Präsident die Zölle für China noch einmal drastisch erhöht. Jetzt macht er wieder Ausnahmen. Für Elektronik aus China, also für Handys und Computer, sollen die Zölle nicht gelten. Die Reaktion aus China, die kann man vielleicht erahnen.
Pressekonferenz am Morgen in Peking. Die US-Regierung setze in jüngster Zeit Zölle missbräuchlich ein, so Wang Lingjun von der chinesischen Zollbehörde bei der Vorstellung der jüngsten Außenhandelszahlen. Dies habe einen negativen Einfluss auf den weltweiten Handel inklusive Amerika und China. Doch im März konnten Chinas Exporte nochmal deutlich zulegen, und zwar um 12,4% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Getrieben wurden die Ausfuhren wohl auch aus Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits mit den USA. Chinesische Unternehmen versuchten offenbar, viele Waren außer Landes zu schaffen, bevor die Zölle weiter steigen. Chinas Importe dagegen gingen im März um 3,5% zurück. Währenddessen hat die Führung der Volksrepublik begrüßt, dass die USA bestimmte Tech-Produkte von den zusätzlichen Einfuhrzöllen in Höhe von 145% ausgenommen haben. Es handle sich dabei um einen ersten kleinen Schritt, einen großen Fehler zu korrigieren, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Das Ministerium forderte die US-Regierung auf, die Zölle komplett abzuschaffen. Die USA haben nun elektronische Güter wie Smartphones und Computer von den massiven Einfuhrzöllen für chinesische Produkte ausgenommen. Auch für Prozessoren und Mikrochips sollen Ausnahmen gelten. Die US-Regierung reagiert damit offenbar auf Befürchtungen, elektronische Geräte könnten für US-Verbraucher deutlich teurer werden. Möglicherweise war die Regierung in Washington überrascht, dass die kommunistische Führung nicht nachgibt. China hatte auf die Zölle von Präsident Donald Trump unter anderem mit Gegenzöllen in Höhe von 125% reagiert. Mareike Ohlberg vom US-Think Tank German Marshall Fund.
Es ist ein bisschen unklar, inwiefern es auf US-Seite komplett verstanden wurde, also wie doch überzeugt man auf chinesischer Seite ist, dass man da jetzt auf Konfrontationskurs geht und gehen muss, das auch angekündigt hat. China ist zwar insgesamt, was die Optionen angeht, in einer schwächeren Position mit Gegenschlägen, aber ist halt auch bereit, dafür jetzt bestimmte Kosten zu tragen und nicht so schnell klein beizugeben.
Die Volksrepublik importiert viel weniger aus den USA, als sie in die Vereinigten Staaten exportiert. Zölle treffen China also härter als die Gegenseite. Dennoch, China importiert unter anderem große Mengen an US-Landwirtschaftsprodukten. Um die Preissteigerungen im Inland gering zu halten, kann Chinas Führung auf andere Länder ausweichen. Dagegen können die Vereinigten Staaten viele Produkte, die China produziert, nicht ohne weiteres woanders kaufen. Die Folgen sind steigende Preise in den USA und sinkende Nachfrage bei Herstellern in China.
Aus Peking war das Benjamin Eisel.
Das Interview.
Dass Kinder aus marginalisierten Minderheiten an Schulen in Deutschland Diskriminierung und Rassismus erleben, ist nicht neu. Inzwischen werden diese Diskriminierung und Erniedrigung aber durch mehr Menschen gesehen, unter anderem durch viele Studien, die das belegen. Eine Studie betrifft Sinti- und Roma-Kinder. Laut der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus hat es allein seit gut 2 Jahren fast 500 Fälle von Diskriminierung, Beleidigung und Gewalt im Bildungsbereich gegeben. Die Zahl ist wahrscheinlich noch deutlich höher, da viele dieser Fälle nicht erfasst werden. Ursache dafür sind demnach unter anderem tief sitzende Vorurteile, die bei Lehrkräften und Schülern herrschten. Was genau passieren muss, um den Antiziganismus in Deutschland entgegenzuwirken? Darüber hat mein Kollege Jürgen Wiebeke vom WDR mit dem Antiziganismusbeauftragten der Bundesregierung, Mehmet Damagüler, gesprochen. Und er hat ihn gefragt, wie kann man sich die Diskriminierung in Schulen vorstellen?
Ja, es ist eine ganz breite Palette. Es geht los mit Beleidigung durch Mitschülerinnen und Schülern, wo Lehrerinnen und Lehrer nicht eingreifen. Es geht weiter, dass Schülerinnen und Schüler nicht auf weiterführende Schulen, also Gymnasien empfohlen werden, von Angriffen, körperlichen Angriffen, wo nichts unternommen wird. Das Erschreckende ist dabei, dass diese Dinge schon in den Kitas losgehen und häufig eben unter den Augen der Aufsichtspersonen. Das sollte nicht sein.
Was würden Sie denn sagen? Nimmt das zu oder wird es nur häufiger gemeldet?
Das ist eine gute Frage, das kann ich nie sagen. Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus gibt es ja erst seit 2, 3 Jahren und deswegen sind die Berichte neu. Es ist eine positive Tendenz, dass die Betroffenen sich zu Wort melden, aber wir brauchen mehr Zeit, um zu sehen, ob wir es mit einem veränderten Meldeverhalten oder mit einem veränderten Verhalten der Umwelt zu tun haben. Das kann ich Ihnen so noch nicht sagen.
Na, Sie werden ja in den vergangenen Jahren viele persönliche Kontakte gehabt haben zu Sinti- und Roma-Familien in Deutschland. Was sagt Ihnen da Ihr persönlicher Kompass, ob es da womöglich eine Scheu gibt, solche eigenen Erfahrungen dann auch zum Thema zu machen und zu melden?
Es ist in der Tat so, dass viele Menschen sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg weggeduckt haben. Ja, die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie sich beklagen, wenn sie sich beschweren, sie am Ende selber diejenigen sind, die beschuldigt werden. Dass Menschen heute so weit sind, zu sagen, ich wehre mich, das ist eine relativ neue Erfahrung. Ich persönlich finde das ziemlich bitter, ja, dass die Betroffenen von antiziganistischen Rassismus eben auch in einem Rechtsstaat sie sagen, ich beschwere mich und beklage mich lieber nicht. Da bin ich sicherer, als wenn ich um mein Recht kämpfe.
Und was antworten Sie dann?
Ich kann das gut verstehen. Ich kann das wirklich gut verstehen, dass Menschen so weit gehen zu sagen, ich will auch nicht, dass irgendjemand weiß, dass ich zur Minderheit gehöre. Ich kann da niemanden als Nichtbetroffener sagen, nein, nein, du musst dich outen, du musst das zum Thema machen, weil eben ich nicht in der Haut der Betreffenden stecke. Ja? Ich kann nur als Politik dazu beitragen, dass die Umstände, die Rahmenbedingungen, dass die Menschen ein Umfeld finden, wo sie sich sicherer fühlen können. Mhm. Weil sie mich nach den persönlichen Erfahrungen fragen.
Ja.
Was für mich eine der eindrücklichsten Erfahrungen war, am 2. August wird jedes Jahr den Völkermord an den Sinti und Roma Europas gedacht. Ja. Am 2. August 1944 wurden die letzten 4.300 Sinti und Roma im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet. Und ich habe natürlich an diesen Gedenkveranstaltungen jedes Jahr teilgenommen und da sprach mich eine junge Frau an, die war vielleicht 17, 18 Jahre alt, aus einer mittelgroßen Stadt in NRW. Und die sagte mir, ja, sie sei in Auschwitz, weil ihre Angehörigen aus dieser Stadt, wo sie jetzt noch lebt, damals deportiert worden seien, viele seien ermordet worden. Und ich fragte sie, was sie denn so macht. Und sie sagte, sie würde eine Ausbildung machen bei der Stadtverwaltung in dieser Stadt. Und ich dachte, was für ein Vertrauensbeweis. Also die Großelterngeneration ist noch von dieser Stadt mit Hilfe dieser Stadtverwaltung deportiert und ermordet worden. Und sie macht jetzt eine Ausbildung. Und dann sagte sie aber, und das hat mich wirklich sehr, sehr berührt, aber es weiß niemand in der Stadtverwaltung, dass ich eine Sintisa bin, weil ich höre ja, wie die Kolleginnen und Kollegen über die Z reden. Wenn die wüssten, dass ich eine von denen bin, dann hätte ich nur Schwierigkeiten. Und das finde ich sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter.
Das ist dann die dritte Generation, über die Sie jetzt gesprochen haben.
Dritte, vierte Generation. Mhm. Und das ist eine der, ich sag mal, Ursünden unserer Gesellschaft. Ja, nach dem Krieg haben wir, naja, mehr schlecht denn recht, den Völkermord an den Juden Europas anerkannt. Auch nicht freiwillig, auch nicht voller Selbstreue, sondern mit Druck von außen. Aber den Völkermord an den Sinti und Roma Europas, der wurde gar nicht anerkannt. Stattdessen haben halt die Täter das Narrativ übernommen und danach gab es gar keinen Völkermord, sondern nur kriminalpräventive Maßnahmen gegen eine Bevölkerungsschicht, die kriminell ist.
Gut, aber an dem Punkt stehen wir nicht mehr. Inzwischen wird es anerkannt und es gibt den Gedenktag.
Ja und nein. Denn der Völkermord wurde erst 1982 halbwegs anerkannt durch die Bundesregierung, aber es gab ja keine Folgen, beispielsweise in der Entschädigungspraxis waren kaum Änderungen vorzunehmen. Und auch heute in der Gesellschaft weiß auch kaum einer, dass der 2. August ein Gedenktag ist. Wir haben stattdessen immer noch das Gerede von dem kriminellen Z. Und dieses Narrativ ist wirkmächtig und daran müssen wir arbeiten. Ja. Und die jungen Leute sagen mir, naja, also der Soundtrack, der nach Auschwitz geführt hat, ja, die kriminellen Z, die können sich nicht anpassen, den hören wir doch noch immer. Und da ist was dran.
Können wir noch mal für den Moment zurück in den Alltag, in den Kitas und Schulen? Also angenommen, so etwas geschieht, was wünschen Sie sich denn dann als Reaktion? Was sollte dann geschehen? Was wäre ein Umgang mit solchen Diskriminierungen, wie er Ihnen vorschwebt?
Naja, also angefangen damit, dass eben die Lehrkräfte ihrer Verantwortung gerecht werden. Wenn Lehrkräfte mitbekommen, dass sowas geschieht, ja, dass sie nicht die Augen verschließen oder gar die Opfer dort beschuldigen, sondern die Sache offensiv angehen. Also eine Ansprache an diejenigen, von denen Gewalt oder Beleidigung ausging. Ein Gespräch, nicht nur darüber, was möglicherweise die Geschädigten falsch gemacht haben, sondern vor allem, was dazu geführt hat, dass da die anderen Schülerinnen und Schüler, andere Eltern dort getan haben. Kurz gesagt, ein Gespräch über Rassismus, ja, und nicht einfach nur die Augen verschließen. Wenn die Lehrerinnen und Lehrer diejenigen sind, von denen das ausgehen, dann eine Ansage durch die Schulleitung bis hin zu Disziplinarverfahren. Man kann einfach die Augen verschließen, so tun, als sei es in Ordnung.
Wir haben vorhin über Erfahrungen der ersten und jetzt der dritten, vierten Generation gesprochen, an dem Beispiel der jungen Frau, die dann tatsächlich sich für den öffentlichen Dienst entschieden hat, was man eben in zweierlei Hinsicht dann deuten kann, wie Sie das geschildert haben. Ich überlege gerade, was kann man eigentlich, wenn es um Stereotype geht, um Verhaltensmuster, die wirklich Jahrhunderte Vorgeschichte haben und sehr tief sitzen vermutlich, was kann man eigentlich in einer Generation erreichen und erwarten?
Also ich denke, dass der erste Schritt ist, anzuerkennen, dass man möglicherweise eben ein Problem hat mit Rassismus, mit Antiziganismus und nicht einfach so tut, als gäbe es da kein Problem. Aber was Sie ansprechen, ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn man sich mal unsere Schulbücher anschaut, tauchen Sinti und Roma in der Regel nicht auf. Und ich würde mir wünschen, dass wir, wenn Sie richtigerweise sagen, dass Sinti und Roma seit Jahrhunderten in Deutschland leben, wir diesen Umstand auch in den Schulbüchern spiegeln. Also den Einfluss von Sinti und Roma beispielsweise auf unsere Musikgeschichte. Die europäische Klassik wäre ohne Einfluss der Roma-Musik nicht denkbar. Der europäische Tanz, Flamenco zum Beispiel, ist ohne Einfluss von Roma-Kultur nicht denkbar. Ein selbstverständliches Auftauchen in unseren Schulbüchern, das wäre doch schon mal was. Ich finde, wir haben eine so reiche Geschichte in jeglicher Hinsicht, wie in Deutschland. Ja, wir sollten eben auch diese ganze Vielfalt auch darstellen und aufgreifen und uns zu ihr bekennen.
Ja, nun haben Sie gleich anfangs gesagt, die Fortexistenz Ihres Amtes ist gar nicht mal so sicher. Was wird denn jetzt aus Ihnen, wenn es eine neue Bundesregierung geben wird?
Nun, ich persönlich habe ja schon vor einem halben Jahr erklärt, dass ich nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehe. Ich bin noch kommissarisch im Amt, bis eben die Nachfolge geklärt ist. Die neue Bundesregierung ist frei in ihrem Handeln. Sie kann im Grunde genommen tun, was sie will. Nur ist es so, dass alles, was wir in den letzten Jahren erreicht haben, ja, die Schaffung dieses Amtes, die Meld- und Informationsstelle Antiziganismus, eine Bundestagsdebatte vor anderthalb Jahren mit weitreichenden Forderungen, all das waren Beschlüsse, die auch von der CDU mitgetragen worden sind, auch von der CSU. Ich würde mir hoffen, dass in welcher Konstellation auch immer die neue Bundesregierung einfach weitermacht. Ich werde ganz, ganz viel angesprochen, beispielsweise letzte Woche in Brüssel von Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa, von den Regierungen der osteuropäischen EU-Ländern, die genau gucken, was Deutschland in diesem Bereich macht und wo Deutschland durchaus ein Vorbild ist. Ich finde, wir sollten Vorbild bleiben und die gute Arbeit, die wir nochmal parteiübergreifend von der Ampel bis zur CDU-CSU gemeinsam hingekriegt haben, weitermachen.
Sagt Mehmet Damagülö, Antiziganismusbeauftragter der Bundesregierung über Diskriminierung und Gewalt gegen Sinti und Roma.
Kultur.
Eine Zombie-Serie, die Rekorde gebrochen hat und dazu noch mit Preisen überhäuft worden ist. Das ist die erste Staffel von The Last of Us. Jetzt startet Staffel 2. Ab sofort gibt es jede Woche eine neue Folge auf Sky bzw. Wow TV. Unsere Filmkritikerin Anna Wollner hat die zweite Staffel schon gesehen.
Staffel 1 traf vor 2 Jahren einen Nerv. Eine Geschichte angesiedelt in der Postapokalypse, basierend auf einer durch Pilze ausgelösten Pandemie mitten im Corona-Lockdown. Showrunner Craig Mazin und Spieleerfinder Neil Druckmann haben mit einem Produktionsbudget von über 100 Millionen Dollar eine Serie erschaffen, die unterhaltsam, spannend und vor allem für die vielen Fans des Spiels auch nah an der Vorlage war.
Gut. Können wir dann anfangen?
Theoretisch beginnt die zweite Staffel The Last of Us genau da, wo Staffel 1 aufgehört hat. Aber eben nur theoretisch. Denn Joel und Ellie haben sich in Jackson Hole, Wyoming niedergelassen, in einem ehemaligen Skigebiet, das Zufluchtsort für die geworden ist, die von der Zombie-Infektion bisher verschont geblieben sind.
Hier leben wir. Und was ist das?
Der Zaun.
Und was ist innerhalb des Zauns?
Menschen.
Und außerhalb?
Monster.
Es ist erstmal der Status quo, eine Bestandsaufnahme nach dem Roadtrip durch die USA in Staffel 1, ein Eintauchen in die neue Welt, die neue Heimat, den von Schnee bedeckten, aber abgeschotteten Zufluchtsort, das Ergründen der sozialen Strukturen, das Ankommen in der Dystopie, allerdings mit einem Zeitsprung von 5 Jahren. Aus dem Teenager Ellie ist eine junge Erwachsene geworden, das Verhältnis zu ihrem quasi Adoptivvater Joel ist angespannt, ob durch die Pubertät und das Gefühlschaos oder den Vertrauensbruch am Ende der ersten Staffel bleibt zunächst offen. Ellies Blicke sprechen Bände. Beides ist möglich.
Du hast es geschworen.
Es ist erstmal das Unausgesprochene, das über allem schwebt, das Misstrauen, die Frage, wie weit man bereit ist, Dinge für andere zu opfern oder eben für sich selbst. Der Ton in The Last of Us 2 ist noch düsterer als in der ersten Staffel, aber eben auch emotionaler. Vergeltung und Vergebung sind die zentralen Themen, gepaart mit Verantwortung und dem unstillbaren Durst nach Gerechtigkeit.
Versuchen wir was anderes. Man muss den Mut haben, etwas laut auszusprechen, bevor man es heilen kann.
The Last of Us Staffel 2 ist brutal in der Darstellung der Gewalt, aber auch in der inneren Zerrissenheit seiner Figuren. Pedro Pascal spielt Joel weiterhin in einer grimmigen Mischung aus Lonesome Cowboy und Adoptivvater. Belle Ramsey ist, vor allem durch die emotionale Reise ihrer Figur Ellie, erwachsen geworden. Unterstützt werden die beiden von Nebendarstellern, die mit der nötigen Zurückhaltung aber doch auch Präsenz agieren. Allen voran Caitlin Dever als Abby, deren Geschichte eng mit der von Ellie verbunden ist.
Wenn morgen früh die Sonne aufgeht, bist du sehr wahrscheinlich schon tot.
Ihr werdet verlieren.
Auch wenn diese Staffel nur das Bindeglied zum schon bestätigten Finale mit Staffel 3 ist und damit das Schicksal der Sandwich-Staffel hat, haben die Macher um Mason und Rickman alles gegeben, die Serie erneut gut aussehen zu lassen und sich Zeit genommen auf ihrer emotionalen und physischen Reise, mit der bitteren Erkenntnis im Hinterkopf, dass Frieden ein zerbrechliches Gut ist, vor allem wenn die Welt seit 25 Jahren am Abgrund steht. Wieder einmal erzählt die Dystopie viel mehr über die Gegenwart, als man erwartet.
Ab sofort gibt es die erste Folge der zweiten Staffel The Last of Us. Jede Woche kommt eine neue dazu. Insgesamt sind es 7.
Standpunkte.
Seit knapp einer Woche liegt auf dem Tisch der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD. Die CSU hat schon zugestimmt. Die CDU will das auf einem kleinen Parteitag Ende April tun. Und die SPD lässt ihre Mitglieder ab heute in einer Befragung entscheiden. Schon seit Tagen rumort es in den Parteibasen der Koalitionspartner. Besonders die Jusos sind mit vielen Punkten des Koalitionsvertrags nicht einverstanden. Aber auch in der Union gibt es Unzufriedenheit. Unser Gastautor ist heute Gordon Repinski, Deutschlandchef des Nachrichtenmagazins Politico. Für ihn ist der Knatsch rund um den Koalitionsvertrag kein gutes Zeichen. Der Grund liegt seiner Ansicht nach auch darin, dass das Papier insgesamt viel zu ambitionslos ist.
Wieder wurde vor allem verhindert statt gemacht. Die SPD hat Steuersenkungen verhindert, die Union Steuererhöhungen. Das Ergebnis ist das Festhalten am Status quo, bei dem eigentlich jeder weiß, dass er aktuell nicht mehr ausreicht. Hast du Sorgen, hast du Not, ist der Mittelweg der Tod. Eigentlich ist das bekannt und dennoch wurde genau dieser Mittelweg von Union und SPD gewählt. Der beginnende Ärger darüber ist ein weiteres Zeichen dafür, dass es in der Politik mehr Mut braucht. Aber vielleicht braucht es vor allem eine Umdefinition von Mut. Mutig ist nämlich nicht, wer die radikalsten Vorschläge macht. Mutig ist, wer auch mal etwas tut, das eben nicht in erster Linie den eigenen Parteiinteressen entspricht. Die Koalition ist zu jung, um sie jetzt schon zu kritisieren. Aber den Mut, den muss sie noch lernen. Er ist in den vergangenen Jahren in der deutschen Politik leider insgesamt völlig zur Nebensache geworden.
Die Meinung von Gordon Repinski. Die Frankfurter Rundschau sieht die Koalitionspartner in der Pflicht, sich zusammenzureißen. Denn in der Bevölkerung gäbe es eine große Sehnsucht nach einer Regierung, die den Vorwärtsgang einlegt.
Das liegt daran, dass der Leidensdruck bei den Menschen hoch ist. Schlechte Infrastruktur, zu viel Bürokratie, hohe Preise, unzureichend ausgestattete Schulen, schwierige Bedingungen für die Pflege, Sorge wegen der internationalen Lage und. Dieser Verantwortung müssen Union und SPD gerecht werden. Der Wahlkampf ist vorüber. In der sensiblen Phase zwischen der Einigung auf den Koalitionsvertrag und der Kanzlerwahl sollten die Bündnispartner öffentlichen Streit wie um den Mindestlohn vermeiden.
Der Münchner Merkur wirft einen genauen Blick auf die Aussagen von CDU-Chef Merz zum Thema Mindestlohn. Für das Blatt sind sie keine typisch Merzschen Ungeschicklichkeiten, sondern ein klares Signal an die Wähler und den zukünftigen Koalitionspartner.
In der Unionsspitze herrscht jenseits der öffentlich zur Schau gestellten Gelassenheit Bestürzung über den Umfragecrash nach der Wahl. Mit seinem Machtwort will Merz klarstellen, wer Koch ist und wer Kellner in der schwarz-roten Koalition und er will den bei Unionswählern entstandenen Eindruck korrigieren, die Wahlverliererin SPD habe ihn am Nasenring durch die Manege gezogen. Er weiß, Ablehnung ist für die SPD jetzt keine Option mehr.
Die neue Osnabrücker Zeitung beleuchtet die Rolle von Lars Klingbeil im Hinblick darauf, dass die Jusos den Koalitionsvertrag ablehnen. Sie meint, der SPD-Chef müsse Autorität zeigen.
Es ist nicht nur im Sinne seiner offenbar nachhaltig desorientierten Partei, sondern es liegt auch im Interesse des ganzen Landes, dass Klingbeil seine Leute jetzt aber mal im Deutschland-Tempo in den Griff kriegt. Er muss ihnen deutlich machen, dass Merz mit seinem Nicht-Fix-Urteil zum Mindestlohn nicht provoziert, sondern nur den Stand der Dinge zutreffend wiedergegeben hat. Lars Klingbeil wollte der Boss sein. Zeit, es zu werden.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Marei Beermann. Und die Standpunkte gibt es täglich auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Heute startet die SPD-Online-Abstimmung zum Koalitionsvertrag. Die SPD befragt dazu ihre bundesweit gut 358.000 Mitglieder. Martin Grunwald.
Die Koalitionsverhandlungen sind seit einer knappen Woche abgeschlossen. Die CSU hat die Vereinbarung bereits gebilligt. Bei der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag Ende April darüber. Bei der SPD darf die Basis über den Koalitionsvertrag abstimmen. Das Online-Abstimmungsverfahren soll 2 Wochen dauern und mit Ablauf des 29. April enden.
Die Ärztekammer in Brandenburg befürwortet die geplante Fortführung des Brandenburger Landärzteprogramms. Das Stipendium sei eine wichtige Ergänzung der Nachwuchsförderung, so ein Sprecher. Laut Haushaltsplan soll das Landärzteprogramm wie in den vergangenen 2 Jahren mit 18 Stipendienplätzen fortgeführt werden. Dafür stehen jeweils über 2 Millionen Euro für die Jahre 2025 und 26 zur Verfügung, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Der Neubau von Fahrradstellplätzen in Berlin geht weiter. Die Bezirke Lichtenberg, Treptow-Köpenick und Neukölln bekommen bis zu 2000 neue Stellplätze. Doreen Herbe.
Das Unternehmen InfraVelo, eine Tochtergesellschaft der landeseigenen Grün Berlin GmbH, hat Analysen an fast allen S- und U-Bahnhöfen im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei wurde auch berechnet, wie groß der Bedarf an Fahrradstellplätzen bis 2030 ist. Im Ergebnis soll Lichtenberg knapp 600 neue Stellplätze an 15 Stationen bekommen, Treptow-Köpenick bis zu 800 neue Radstellplätze und Neukölln bis zu 640. In diesem Jahr wird außerdem mit dem Bau von bis zu 2250 Fahrradstellplätzen in Friedrichshain-Kreuzberg und Reinickendorf begonnen.
In New York wird heute der Prozess um die mutmaßlichen Sexualverbrechen des US-Filmproduzenten Harvey Weinstein neu aufgerollt. Der frühere Hollywood-Produzent war 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Urteil hob aber das höchste New Yorker Gericht wegen Verfahrensfehlern wieder auf. Die Eisbären Berlin treffen in der Finalserie der deutschen Eishockey-Liga auf die Kölner Haie. Die Rheinländer bezwangen am Abend Ingolstadt mit 3:2 und entschieden damit die Halbfinalserie für sich. Das Playoff-Finale, über das maximal 7 Spiele geht, beginnt schon am Donnerstag in Berlin. Soweit die